Hey, hier ist Dominik Stawski vom Stern. Es ist jetzt 2 Jahre her, seit wir unseren Podcast zum Mord an Frauke Liebs veröffentlicht haben. Wenn ich mich hier in diesem Kanal mit einer neuen Folge melde, dann werden sich die meisten von euch gleich fragen, ob es Neuigkeiten gibt, ob womöglich der Mörder von Frauke gefasst ist. Und deswegen gleich das Wichtigste. Nein, der Mörder ist nicht gefasst. Er ist weiterhin unbekannt. Leider. Diese neue Folge gibt es aus einem anderen Grund. In den 2 Jahren seit Veröffentlichung haben mich hunderte Mails erreicht. Und in vielen davon war der Wunsch zu lesen, ein Update in diesem Fall zu bekommen, um zu erfahren, was seit der letzten Folge passiert ist. Am meisten interessiert viele von euch, ob es neue Hinweise gegeben hat. Ja, es gab neue Hinweise. Es gab sogar welche, die so konkret waren, dass ich nicht anders konnte, als ihnen nachzugehen.
In Paderborn wird seit Dienstagabend eine junge Frau vermisst, die 21-jährige Frauke Liebs.
Ich wusste, irgendwas ist passiert.
Auf einmal vibrierte mein Handy.
Bist du festgehalten?
Ja. Nein, nein.
Wer ist bei dir?
Kann ich dir nicht sagen.
Irgendwie wird sie probiert haben, uns einen Hinweis zu geben. Und wir haben ihn einfach nicht verstanden.
Und jeder hat den Biss und den Ehrgeiz. Also wir wollen den Scheißfall klären.
Wenn es dieses Mal nicht gelingt, dann gebe ich auf. Dann muss ich mit den Fragezeichen irgendwie weiterleben.
Ihr hört Frauke Liebs, die Suche nach dem Mörder. Ein Podcast von Stern und Stern Crime. Frauke Liebs wurde 2006 in Paderborn entführt und ermordet. Ihre Familie und die Polizei suchen den Täter bis heute. Dieser Podcast ist der Versuch, wieder Bewegung in den Fall zu bringen. Was fehlt, ist die entscheidende Zeugenaussage oder aber das Geständnis des Täters. Ich bin Dominik Stawski. Ich bin Reporter beim Stern. Und das hier ist Folge 14. 2 Jahre danach. Vor einigen Monaten ploppte eine Mail bei mir auf. Der Betreff lautete: Neue Ermittlungen im Fall Frauke Liebs. In der Nachricht war von einer Hausdurchsuchung die Rede. Bei einem neuen Verdächtigen. Der Mann soll in der Nähe des Waldes außerhalb von Paderborn leben, in dem Fraukes Leiche damals gefunden wurde. Die Mail war allerdings sonst sehr vage gehalten. Es gab keine genaueren Informationen zum Zeitpunkt der angeblichen Durchsuchung, keine genaue Adresse, keinen Namen. Zugespitzt gesagt, man hätte sich diese Mail sehr leicht ausdenken können. Und ich habe in den vergangenen Jahren eine Menge Mails bekommen, für die sich Leute etwas ausgedacht haben. Diese Mail fand ich trotzdem interessant und das lag vor allem an einem Satz. Der Absender schrieb nämlich, er sei nicht einmal sicher, ob seine Informationen überhaupt stimmen würden. Das ließ mich aufhorchen. Da schrieb jemand ganz zurückhaltend, eher zweifelnd und fragend. So, als würde er nur klären wollen, ob die Info, die er da aufgeschnappt hatte, wirklich stimmen konnte. Ich fand, das klang ehrlich. 3 Tage später bekam ich auf Telegram eine zweite Nachricht. Der Absender war anonym. Und auch darin hieß es, es habe eine Durchsuchung gegeben. Sogar Spürhunde sollen zum Einsatz gekommen sein. Das war der Moment, in dem ich mein Handy in die Hand nahm.
Ja, Dominik Stawski hier vom Stern. Moin, hallo. Erinnern Sie sich an mich?
Aus meinen Recherchen kannte ich jemanden, der Kontakte in die Polizei hat.
Jetzt habe ich ein paar Nachrichten bekommen, die sich auf etwas beziehen, von dem ich mich jetzt frage, ob das so zutrifft oder nicht. Und zwar ging es einmal mehr um eine Durchsuchungsmaßnahme. Wissen Sie, ob in den vergangenen Wochen es nochmal zu einer Durchsuchung gekommen ist im Fall Frauke Liebs?
Aber der Mann wusste nichts von einer Durchsuchung.
Ja, verstehe ich. Okay. Also haben Sie nichts mitbekommen jetzt konkret? Ja, okay.
Ich dachte schon, das Ganze sei vielleicht doch nur Quatsch. Aber bevor ich den Hinweis ganz abhaken wollte, versuchte ich noch etwas anderes. Ich meldete mich bei Kai-Uwe Waschkies. Vielleicht erinnert ihr euch. Waschkies ist der Paderborner Staatsanwalt, der den Fall Frauke Liebs von seinen Vorgängern geerbt hat. Er ist zufällig genauso alt, wie Frauke heute wäre. Und er lässt in dieser Sache nicht locker.
Moin, Herr Waschkies, Dominik Schlafsky vom Stern. Moin. Hallo, Herr Waschkies, darf ich stören gerade? Mir werden ja auch mal Sachen zugetragen, ne? Und jüngst wurde mir zugetragen, dass es in der Angelegenheit nochmal Durchsuchungsmaßnahmen gegeben haben soll. Können Sie dazu was sagen, ob das stimmt, oder ist das auch einfach ein falsches Gerücht, was mich erreicht hat?
Und Waschkies sagt, ja, es stimme.
Ach so, okay.
Ich lasse mir in diesem Moment nicht anmerken, dass ich überrascht bin. Waschkies klingt genervt, weil er eigentlich gar keine Lust hat, darüber zu sprechen. Er sagt, er würde gerne mal wissen, auf welchen dunklen Kanälen ich solche Dinge erfahre. Aber ich kann meine Quellen nicht nennen. Um ehrlich zu sein, weiß ich in diesem Fall selbst nicht, wer die Menschen hinter den Nachrichten sind. Ich will im Gespräch mit Waschkies natürlich herausfinden, ob die Sache noch heiß ist. Waschkies antwortet, er müsse jetzt aufpassen, was er verrät. Er wolle nicht, dass Menschen zu Unrecht ins Gerede kommen. Vor allem dann nicht, wenn sich ein Verdacht nicht weiter erhärtet habe.
Ja, das heißt, das ist auch schon wieder vom Tisch? Wenn Sie sagen, hat sie nicht erhärtet, ist schon wieder vom Tisch die Maßnahme. Okay, es wird noch geprüft. Ja.
Waschkies sagt, es gebe keine Festnahme in dieser Angelegenheit. Die Ermittlungen hätten den Verdacht bislang nicht bestätigt. Die Sache sei zwar noch nicht ausermittelt, sagt er, aber um ehrlich zu sein, klingt Waschkies nicht gerade so, als wäre er da etwas Heißem auf der Spur. Ein paar Wochen später erscheint ein Artikel in der Lokalzeitung. Ich bin offenbar nicht mehr der einzige Journalist, der Wind von der Spur bekommen hat. Aber auch dort heißt es, dass man nichts Belastendes gegen den Verdächtigen gefunden habe. Die Spur ist also ganz offensichtlich kalt. Wieder einmal. So ist das im Fall Frauke Liebs. Das Beispiel zeigt ganz gut, wie es so läuft, seitdem der Podcast erschienen ist. Es ist ein Auf und Ab und einen Durchbruch gibt es nicht. Von den hunderten Mails, die mich erreicht haben, sind die allermeisten gut gemeint, aber sie enthalten nur Theorien, was passiert sein könnte. Viele dieser Spekulationen beziehen sich zum Beispiel auf das soziale Umfeld von Frauke. Sie besuchte ja eine Krankenpflegeschule. Sie arbeitete auch schon in der Klinik. Könnte also nicht ein Patient der Mörder gewesen sein? Allein diese Frage hat mich unzählige Male erreicht. Ich kann diese Frage auch nachvollziehen. Es ist ja nicht ausgeschlossen. Solange der Täter nicht ermittelt ist, ist vieles denkbar. Nur damit die Polizei wirklich ermitteln kann, braucht sie konkrete Anhaltspunkte. Und die fehlen in diesen Mails. Es gibt aber auch ganz konkrete Hinweise. Sie richten sich teilweise gegen Personen aus dem Umfeld von Frauke. Es wäre verantwortungslos, wenn ich diese Namen hier öffentlich nennen würde. Aber immer dann, wenn der beschriebene Verdacht konkret genug war, habe ich dazu mit Fraukes Mutter oder anderen Beteiligten gesprochen, damit diese Hinweise nicht versanden. Am Ende hat sich aber keiner der Hinweise bestätigt. Ich will euch noch ein Beispiel geben, über das ich reden darf. Mich haben nämlich auch mehrere Mails zu einem anderen Podcast erreicht. Es ist auch eine Serie.
Das ist Der Mörder und meine Cousine.
Sie stammt vom Bayerischen Rundfunk. Ein Podcast über Saskia und hört gerne mal rein, sie ist wirklich gut gemacht. In diesem Podcast geht es um einen Mann, der nachweislich zwei Frauen getötet hat. Und mindestens eine weitere Frau hat er vergewaltigt. Der Mann heißt Winfried B. Er sitzt zurzeit im Gefängnis. Das Auffällige an diesem Winfried B. ist, er stammt aus Paderborn. Er hat auch 2006, also in dem Jahr, in dem Frauke getötet wurde, in Paderborn gelebt. Und er hat Verbindungen in das Umland der Stadt. Er ging zum Beispiel in Bad Driburg zur Schule. Vielleicht erinnert ihr euch, Bad Driburg ist eine kleine Stadt östlich von Paderborn. Sie liegt nicht weit entfernt von der Funkzelle, in der Fraukes Handy in der Nacht ihres Verschwindens eingeloggt war. Winfried B. soll auch mal in Altenbeken gelebt haben. Das ist ein noch kleineres Städtchen, ebenfalls östlich von Paderborn. Es liegt nah an der B64, der Bundesstraße, die der Täter vermutlich genutzt hat, um Frauke nach Paderborn zu bringen, damit sie dann von dort Lebenszeichen absetzen konnte. Fest steht, Winfried B. muss die Gegend, in der sich Fraukes Entführer zeitweise aufgehalten hat, sehr gut gekannt haben. Was mich aber am meisten irritierte, war, dass dieser Winfried B. sich mit Beruhigungsmitteln ausgekannt haben soll. Er soll sogar seine eigene Tochter, die getrennt von ihm aufwuchs, einmal Schlafmittel verabreicht haben. Die Mutter befürchtete, er wollte das Kind so vergiften. Warum er das Mittel einsetzte, wurde aber nie wirklich geklärt. Und bei seiner letzten Tat im August 2013, die er in Bayern beging, da war es so, dass das Opfer kurz vor dem Tod noch telefonieren konnte. Und die Frau klang dabei offenbar benommen. Auch Frauke klang am Telefon ja fast immer benommen. Was allerdings von Anfang an eindeutig gegen Winfried B. als Täter sprach, war die Tatsache, dass er seine Opfer extrem gut kannte. All seine Verbrechen waren Beziehungstaten. Aber ich dachte mir, wer weiß, vielleicht gab es ja eine lose Verbindung zu Frauke, die einfach nicht bekannt ist. Also recherchierte ich los. Ich rief als erstes die Journalistin an, die damals für den Podcast über Winfried B. recherchiert hatte.
Es ist einfach so eine frappierende Auffälligkeit, dass dieser Ort Alten Weg eine Rolle spielt. Und deswegen denke ich mir, das muss ich mir jetzt mal anschauen.
Die Kollegin ist überrascht. Sie hat keinen Schimmer vom Fall Frauke Liebs und einer möglichen Verbindung. Aber sie gibt mir Namen von Leuten, die mehr wissen könnten.
Das ist doch gut. Dann, das ist doch super. Also dann probiere ich es mal. Super, danke. Tschüss. Ciao.
Einige Tage später wähle ich dann die Nummer von Winfried B.'s Bruder.
Ist ein kleiner Überfall, den ich gerade irgendwie begehe. Ich habe einfach mal eben zum Telefon gegriffen und dachte, ich melde mich telefonisch. Es geht um einen Podcast, den ich gehört habe. Und Sie werden wissen, was ich meine. Der Mörder und meine Cousine. Da geht es ja um Ihren Bruder Winfried. Darf ich Sie kurz stören in der Sache oder ist das gerade schlecht?
Ich rechne eigentlich damit, dass er keine Lust hat, mit mir zu sprechen. Aber er ist offen.
Okay, alles klar. Ja, und warum ich mich jetzt melde? Also ich bin Journalist hier beim Stern in Hamburg und...
Ich frage ihn nach seinem Bruder und dessen Taten. Und er erzählt sehr freimütig. Er sagt, sie waren 5 Brüder. Sie alle hätten Probleme gehabt mit ihren Emotionen. Sie waren aufbrausend. Aber bei niemandem sei es so extrem gewesen wie bei Winfried.
Okay, verstehe ich, ja.
Winfried sei auch der schlauste von allen Brüdern gewesen. Er habe studiert. Er kannte sich mit Technik super aus. Und er habe Leute um den Finger wickeln können.
Also ich kann es Ihnen ja sagen, muss ja nicht um den Brei reden. Also die Sache mit die Sache mit der ich mich beschäftige, ist ein Fall, den Sie mit Sicherheit kennen. Es geht um den ungelösten Mord an Frauke Liebs.
Der Mann braucht einen Moment, aber dann erinnert er sich an den Fall.
Und wenn man sich die Orte anschaut, woher diese Anrufe kamen, dann sind das Orte rund Altenbeken, auch übrigens einmal Mönkelo, das werden Sie wahrscheinlich auch kennen. Ich sage das jetzt mal so ganz frei. Man fragt sich natürlich, hat Ihr Bruder in der Zeit womöglich noch andere Sachen gemacht? Das weiß man ja nicht so genau. Glauben Sie nicht?
Er sagt, er könne sich nicht vorstellen, dass sein Bruder dafür verantwortlich sei. Es seien ja immer Beziehungstaten gewesen. Sein Bruder Winfried habe einfach nie akzeptieren können, wenn sich eine Frau von ihm trennen wollte. Dann sei er ausgerastet. Klingt nicht gerade wie eine mögliche Verbindung zu Frauke. Aber ich will noch mehr über Winfried B. erfahren.
Sagen Sie, und eine Frage noch. Kennen Sie den Irish Pub in Paderborn? Und hatte Ihr Bruder da, war der ab und zu mal da? Kennt der den?
Er glaubt schon, dass Winfried B. den Laden gekannt hat. Aber er sei da bestimmt kein Stammgast gewesen.
Und sagen Sie, hatte Ihr Bruder eigentlich immer einen Führerschein und Auto und so? Hatte er auch? Ja. Und was fuhr der für ein Auto? Wissen Sie das damals? Ah ja, also so ein 3er B. Goldfarben? Das ist ja auch interessant. Okay, und also Sie sagten, er hat den BMW gefahren. Er hatte jetzt nicht noch ein Wohnmobil oder sowas, ne? Nee. Okay.
Ich erfahre vom Bruder zwar eine Reihe interessanter Details über Winfried B., aber nichts, was eine Verbindung zu Frauke wirklich plausibel macht.
Und war er mal irgendwie im Krankenhaus in der Zeit oder irgendwie mal Patient? Hatte er gesundheitlich Probleme?
Nicht. Okay. Mhm.
Mhm. Es bringt nichts. Ich komme nicht voran.
Alles klar. Dann erstmal vielen Dank und viele Grüße nach Paderborn, ne? Bis dahin.
Tschüss, ciao.
Ich fand das Ganze immer noch so auffällig, dass ich das Gefühl hatte, ich sollte zumindest mal die Polizei darüber informieren. Und ich dachte, am besten telefoniere ich mit dem Ermittler, der Winfried B. wohl am besten kennt. Nämlich den Mann, der ihn wegen seiner letzten Tat vernommen hatte. Ein Kriminalhauptkommissar aus Rosenheim in Bayern. Ich schrieb ihm eine Mail, dass mir etwas zu Winfried B. aufgefallen sei und ob wir mal sprechen könnten. Er war gleich interessiert.
Freue mich, dass das klappt. Ja, ist ein bisschen ungewöhnlich, dass ich mich melde.
Ich erzähle ihm, was der Grund für meinen Anruf ist.
Das ist der Mord an Frauke Liebs. Haben Sie davon schon mal gehört?
Ich bin überrascht, aber der Ermittler kennt Fraukes Fall nicht. Er hat noch nie davon gehört. Das klingt für mich so, als wurde womöglich auch nie eine Verbindung geprüft.
Das heißt, wenn die Kollegen in der Sache schon mal was ermitteln hätten wollen, hätten die ja mit ihnen gesprochen, richtig?
Er sagt ja. Das hätte er mitbekommen müssen. Ich sage ihm, dass ich selbst ja sehr unsicher bin, weil es eben nur so vage Parallelen sind, die mir aufgefallen sind.
Ich meine, klar, das können einfach alles nur Zufälligkeiten sein, aber so jemand wie der Herr, der halt offenbar das Gewaltpotenzial besitzt, das ist dann für mich schon irgendwie interessant, ne? Also so viele Menschen gibt es ja dann doch nicht, die... Wobei ich auch ganz klar sagen muss, es gibt auch Dinge, also so wie ich das sehe, hat Herr immer aus Beziehungen heraus, also zumindest bekanntermaßen, also alles, was man weiß, waren ja Taten, die aus Beziehungen heraus entstanden, ne?
Ja, sagt der Kommissar, das lasse ihn auch zweifeln. Aber ich spüre, dass auch er das Ganze auffällig findet. Er fragt mich, ob Fraukes Fall wirklich noch ungelöst sei.
Ja, der ist ungelöst, der ist unaufgeklärt.
Ich merke, wie der Kommissar ins Nachdenken kommt. Er will wissen, wie man Fraukes Namen schreibt.
Frauke Liebs. Also Frauke ist der Vorname, Liebs ist der Nachname, L-I-E-B-S.
Er sagt, dass er sich das Ganze auf jeden Fall anschauen wolle. Er erzählt mir noch, dass Winfried B. in den Vernehmungen immer nur das gestanden habe, was man ihm auch nachweisen konnte. Daher kann er sich schon vorstellen, dass es da noch mehr gibt. Ich spüre, wie er das für und wieder im Kopf abwägt.
Ja, diese geografische Nähe halt, ne? Ja.
Er sagt, er werde sich jetzt dahinter klemmen. Aber es werde dauern. Wir verabreden noch, dass wir in einigen Wochen wieder sprechen.
Ja, super. Okay, vielen lieben Dank. Viele Grüße nach Bayern. Bis dahin. Tschüss, ciao.
Danach ist Sendepause. Monatelang höre ich nichts. Ich versuche es wieder bei dem Ermittler, aber er ist nicht mehr zu erreichen. Von einem Kollegen erfahre ich dann, dass er auf unabsehbare Zeit nicht mehr im Dienst sei. Und leider sei er der Einzige, der sich bei Winfried B. wirklich auskenne. Aber eines ist klar. Wenn im Fall Winfried B. doch noch einmal Ermittlungen angestellt wurden, wenn überprüft wurde, ob es einen Zusammenhang mit Frauke geben kann, dann muss es einer mitbekommen haben, nämlich Staatsanwalt Kai-Uwe Waschkies aus Paderborn. Also frage ich ihn.
Es geht dort um den inzwischen auch verurteilten, auch inhaftierten, der gebürtig aus Paderborn ist. Kennen Sie diesen Fall? Kennen Sie nicht? Okay, das ist eine Sache, die für mich, sage ich ganz ehrlich, irgendwie auffällig war, oder muss man so zu sagen, weil sie doch so ein paar Parallelen in sich barg, ein paar auch nicht, sage ich ganz ehrlich.
Erst klingt es so, als wüsste Waschkies nicht, worüber ich hier rede. Aber parallel gibt er in seinen Computer den Namen ein, scannt die Ermittlungsakten und macht dann das, was leider schon so oft in diesem Fall passiert ist. Er räumt den Verdacht ab.
Ach, ist auch überprüft worden mit dann offenbar auch einem Ergebnis, nämlich dass man da jetzt nicht einen dringenden Tatverdacht sieht. Ah gut, okay, das ist ja auch eine Info für mich, die interessant ist.
Waschkies klingt eindeutig. Die Spur sei kalt. Der Verdacht habe sich nicht erhärtet. Wenigstens habe ich Klarheit, denke ich mir danach. So, wie ich diesem Hinweis nachgegangen bin, habe ich es in den vergangenen Jahren noch bei drei anderen gemacht. Aber immer ging es gleich aus. Alle Spuren endeten im Nichts. In solchen Momenten denke ich mir, wenn es mich schon so wahnsinnig macht und zermürbt, dieses Auf und Ab zwischen der Hoffnung nach einem konkreten Hinweis und der Enttäuschung, wenn er sich mal wieder als falsch herausgestellt hat, wie ist das dann für Fraukes Mutter? Überhaupt frage ich mich, wie es ihr ergangen ist nach dem Podcast. Sie hatte für dieses Projekt alles gegeben, hat so offen über ihre Gefühle gesprochen wie wohl nie zuvor. Sie hatte sich am Ende sogar direkt an den unbekannten Täter gewandt. Aber sie hat nicht das bekommen, was sie wollte, nämlich eine Antwort. Es ist ein kalter, verregneter Herbsttag und ich bin wieder in Lübbecke bei Ingrid Liebs zu Hause.
Morgen, Herr Stawski. Schön, Sie zu sehen.
Ja, schön, Sie wiederzusehen.
Kommen Sie rein.
Lang ist es her. Dankeschön. Ja, Wetter ist nicht so toll, um ehrlich zu sein. Ah, richtig. Aber
Lilly hat sie schon gehört.
Echt?
Wo sie an der Tür war.
Wir haben uns ewig nicht gesehen. Ihre Hündin Lilly ist wie damals erstmal ganz aufgeregt. Ingrid Liebs macht einen Kaffee und dann führt sie mich ins Wohnzimmer. Sie setzt sich auf die Couch, Lilly kuschelt sich neben sie und döst entspannt los. Wir sind jetzt genau dort, wo dieser Podcast angefangen hat. Dass Ingrid Liebs mir noch einmal ein Interview gibt, ist eine Ausnahme. Sie hat vor einiger Zeit ganz bewusst entschieden, sich nicht mehr in der Öffentlichkeit zum Fall ihrer Tochter zu äußern.
Ich wollte nicht mehr auftreten danach, weil ich damit irgendwo öffentlich abschließen wollte. Ich habe auch danach noch Anfragen gekriegt von Medien für Auftritte. Ich habe die abgelehnt und ich halte das nach wie vor für richtig. Und finde das in Ordnung, dass ich dann mich zurückgezogen habe und habe das Gefühl, das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte.
Ingrid Liebs ist damals in aller Entschlossenheit an die Öffentlichkeit getreten. Sie hatte extra eine Website programmieren lassen, um ihre Suche nach Hinweisen bekannt zu machen. Es gab eine Belohnung. Sie hat auch ihre Mailadresse öffentlich gemacht, damit man sich direkt bei ihr melden konnte. Und jetzt erzählt sie, dass das alles nicht nur Gutes mit sich brachte.
Ich denke an eine Frau, die mir über 80 Mails geschrieben hat mit abstrusem Inhalt, der aber beunruhigend war. Wenn er gestimmt hätte, wäre er also was gewesen, was mich also wirklich fertig gemacht hätte.
Das ist so ein Tatszenario, was sie da ausgemalt hat.
Ja, und zwar wirklich ein schlimmes Tatszenario. Und ich habe ihr gesagt, warum tun Sie so etwas? Sie wissen doch, dass das nicht stimmt und ich kann es an ganz bestimmten Dingen festmachen, die einfach nicht stimmen. Und da hat sie mir gesagt, ja, ich wollte ja nur helfen. Ja, ich sage aber, mit sowas helfen Sie nicht. Lassen Sie mich bitte in Ruhe mit erfundenen Geschichten. Denn die machen mit mir ja auch etwas. Die beunruhigen mich, bis ich merke, dass es erfundene Geschichten sind.
Haben Sie manchmal auch das Gefühl, da gibt es Menschen, ich sage das jetzt mal, die auf irgendwie eine ungesunde Weise fasziniert sind von diesem Rätsel und da dann auch irgendwie so mitmischen wollen?
Das ist sicherlich der Fall, aber es ist nicht bei allen der Fall. Es gibt Menschen, die ernsthaft und ehrlich helfen wollen und gucken, was sie rausfinden. Aber es gibt auch Leute, die einfach dieses Format True Crime fasziniert und die gerne mal, so wie eine Frau mir das am Telefon sagte, ich wollte mal die Stimme von Fraukes Mutter hören. Das halte ich für nicht nur ungesund, sondern für unverschämt.
Jetzt sind Sie ja über unseren Podcast auch ganz offensiv an die Öffentlichkeit gegangen. Haben Sie das, also jetzt ganz direkt gefragt, haben Sie es eigentlich bereut?
Nein, ich habe das nicht bereut, weil es mir das Gefühl gegeben hat, ich habe wirklich alles in meiner Macht Stehende getan, um diesen Tod von meiner Tochter aufzuklären und auch den Täter oder die Täterin zu fassen. Und das ist für mich eine große Beruhigung, dass ich das nicht einfach habe passieren lassen und gesagt habe, auch die Polizei wird das schon machen. Denn meine Erfahrungen mit der Polizei waren ja auch so, dass ich sagen musste, die Polizei wird das nicht machen. Die Polizei hat so viele Fehler am Anfang gemacht, dass ich das Gefühl hatte, dass ich nochmal gefordert war, um herauszufinden, was möglich ist und die Menschen daran zu erinnern, dass sie nochmal in ihrem Gedächtnis kramen. Aber ich habe immer gesagt, ich möchte nur Hinweise, die nachprüfbar sind. Und wo Menschen auch dazu stehen, dass sie solche Hinweise gegeben haben. Das heißt, auch für die Polizei ansprechbar sind und möglichst auch es selber an die Polizei gegeben zu haben. Das ist eigentlich das Ideale, parallel dazu, dass es an mich geben, auch an die Polizei zu geben. Und das ist auch das, was nach wie vor für mich durchaus möglich ist. Wenn jemand das Bedürfnis hat, weil er wirklich was erlebt oder gesehen hat, was zu der Tat passen könnte, dass er sich dann an mich wenden kann, an den Staatsanwalt wenden kann, an die Polizei wenden kann und dass dem auch wirklich nachgegangen wird.
Inzwischen hat Ingrid Liebs die Website offline geschaltet. Sie sagt, Leute, die es wirklich ernst meinen, werden einen Weg finden, sie zu erreichen. Sie steht auch nicht mehr im regelmäßigen Austausch mit den Ermittlern und der Staatsanwaltschaft. Sie würde sich wünschen, dass die Ermittler ihr gegenüber offener wären, aber ändern kann sie es nicht. Sie verlässt sich darauf, dass sie Bescheid bekommt, wenn wirklich etwas Relevantes in dem Fall passieren würde. Sie ist froh, dass Staatsanwalt Waschkis am Ruder ist.
Da scheint mittlerweile ein Staatsanwalt zu sein, der gewillt ist, tatsächlich, wenn es eine Chance gibt, das aufzuklären, diese Aufklärung auch herbeizuführen. Und das ist für mich eine ganz, ganz große Beruhigung.
Es gibt wahrscheinlich sehr wenige Hinterbliebene in solchen Verbrechensfällen, die so viel versucht haben wie Ingrid Liebs. Und zwar von Beginn an, noch bevor man Fraukes Leiche überhaupt gefunden hatte. Sie hatte alles probiert, um ihre Tochter zu retten. Und als dann klar war, dass sie jemand getötet hatte, hat sie alles gegeben, um den Täter zu finden. Aber jetzt, da sie als letztes Mittel die große Öffentlichkeit gesucht hatte, steht sie an einem Punkt, an dem sie nicht mehr weiterkommt. Ihr fällt nichts mehr ein. Es liegt jetzt allein am Täter oder den möglichen Zeugen, die es geben könnte. Nur sie haben noch die Macht, diesen Fall aufzuklären. Seit ich Ingrid Liebs kenne, frage ich mich oft, wie sie das alles geschafft hat. Und als wäre das nicht schon genug gewesen, hat sie auch noch entschieden, ein Ehrenamt zu übernehmen. Und zwar nicht irgendeines. Sie ist engagiert beim Weißen Ring, einer Organisation, die sich um die Betroffenen von Kriminalität und Gewalt kümmert. Seit Jahren leitet sie eine Außenstelle. Ständig läutet bei ihr das Telefon, weil wieder jemand Hilfe braucht. Ganz oft sind es Frauen, die in Angst leben vor ihrem eigenen Partner, der sie schlägt oder noch Schlimmeres mit ihnen macht. Ingrid Liebs ist dann am Telefon ein Profi. Kein Wort von ihrer eigenen Geschichte. Das tut für sie einfach nichts zur Sache. Wir sitzen schon eine ganze Weile im Wohnzimmer. Da wird ihr Hund langsam unruhig.
So, jetzt ist Lilly aufgestanden. Ne? Die hat jetzt tapfer die ganze Zeit lang, was ja schon, ich hole hier aufs Gerät, also anderthalb Stunden hat sie tapfer neben ihnen gelauscht und gewartet, aber jetzt steht sie auf und wird ein bisschen aktiv. Ich glaube, so schnell wird man jetzt nichts mehr hören in diesem Kanal.
Bevor wir nicht ganz was Konkretes haben, was dann also tatsächlich zur Täterermittlung führen könnte, wird man sicherlich von mir auf diesem Kanal nichts hören.
Wir hoffen, dass es nochmal eine neue Folge gibt.
Das hoffe ich auch, denn wenn es eine neue Folge gibt, dann hat sich die Situation grundlegend verändert. Und das wäre gut.
Wir stehen auf und gehen noch an der Spielecke ihres Enkelsohnes vorbei. Er ist jetzt 2 Jahre alt. Einmal die Woche passt sie auf ihn auf. Ingrid Liebs zeigt mir sein aktuelles Lieblingsbuch.
Es ist das kleine Krokodil, das kein Wasser mag. Und die Geschwister sind immer am Planschen und üben Schwimmen. Gut, genau. Und das kann nicht mitspielen und ist alleine und ist ganz traurig.
Sie hat es geschafft, trotz allem für ihre Familie da zu sein. Auch für ihre beiden Kinder, die noch leben. Und jetzt eben für ihren Enkelsohn. Irgendwann wird auch er von seiner Tante Frauke erfahren. Ihr hat der kleine Frederik auch die ersten beiden Buchstaben seines Namens zu verdanken. F.R. Ich verabschiede mich von Ingrid Liebs.
Gute Heimfahrt.
Ja, danke.
Hat aufgehört zu regnen. Fahren Sie vorsichtig, kommen Sie gut nach Hause.
Mach ich.
Und wir bleiben in Kontakt.
Wie üblich.
Und wie üblich.
Alles
und
klar.
Hören voneinander.
Grüße. Wer weiß, Berlin. Wann wir uns wiedersehen.
Hören voneinander, Felix. Bis dann, ne?
Tschüss. Tschüss.
Das war's. Das war Folge 14. Mehr als das gibt es nicht zu berichten. Leider nicht.
Werbung.
Du planst den Urlaub? Wir kümmern uns um den Mietwagen. Billigermietwagen.de ist seit über 20 Jahren der Mietwagenexperte. Wir vergleichen über 150 Anbieter, machen die wichtigsten Unterschiede verständlich und zeigen dir mit unseren Expertenempfehlungen, welches Angebot wirklich zu deiner Reise passt. Und falls sich deine Pläne ändern, die Stornierung ist bis 24 Stunden vor Abholung kostenlos. So bleibst du flexibel und kannst dich ganz auf deinen Urlaub konzentrieren. Jetzt buchen auf billigermietwagen.de und mit dem Code PODCAST 8% auf deine nächste Buchung sparen. Einlösbar bis zum 16. August 2026. Alle Gutscheinbedingungen findest du auf unserer Webseite.
Werbung Ende.